You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-News auf Radio Korax und im Pi-Radio. Die heutige Ausgabe steht noch ganz im Zeichen des 1. Mai. Und zwar wollen wir einen Rückblick wagen. Auf den 1. Mai hier in Halle, auf den 1. Mai in Gera und auf den 1. Mai international. Läuft nicht, das war das Motto eines breiten antifaschistischen Bündnisses und Nice to beat you, das war das Motto von mehreren Antifa-Gruppen, die für vergangenen Montag dazu aufgerufen hatten, einen in Halle geplanten Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Und man muss sagen, die Mottos dieser verschiedenen Aufrufe waren keine leeren Versprechungen. Die ca. 400 Nazis, die aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik angereist waren, mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Nachdem sie sich mehrere Stunden lang die Beine in den Bauch gestanden hatten, war am Nachmittag irgendwann klar, es würde keine Nazi-Demonstration in Halle geben. Über 3000 Menschen hatten sich in Halle auf die Beine gemacht, um gegen diesen Nazi-Aufmarsch zu protestieren, und drei große Blockaden waren es, die den Nazis den Weg versperrten. David Bekrich vom Miteinander e.V. war an diesem Tag bei Radio Korax zugegen, wo wir den ganzen Tag über das Geschehen live mitverfolgt und analysiert haben.
Ich glaube, die Neonazis haben sich verkalkuliert, und zwar hinsichtlich der Frage, wie viele Leute können sie tatsächlich mobilisieren. Ich glaube, da hat die Partei die Rechte sozusagen auf das falsche Pferd gesetzt, in dem Sinne, als dass sie ja zumindest in ihrer Mobilisierung suggeriert haben, sie könnten hier 600 bis 1000 Neonazis in Halle auf die Straße bringen. Am Ende war es nur noch ein Bruchteil davon. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, offenkundig ist es in Halle gelungen, wieder einmal den Neonazis auf eine ganz fantasievolle Weise zu zeigen, dass sie hier nicht so besonders weit kommen, wenn sie demonstrieren wollen. Und man müsste sich mal das Zusammenspiel der unterschiedlichen Faktoren angucken, die das begünstigt haben. Da mag sicher eine Rolle gespielt haben, dass die Neonazis nicht so gut aufgestellt waren, wie sie suggeriert haben. Aber die überragende Rolle kommt, glaube ich, den Demonstrantinnen und Demonstranten zu, die friedlich und entschlossen gezeigt haben, rund um den Bahnhof, aber auch bei den Blockaden, was möglich ist und beziehungsweise wo es galt, den Neonazis ihre Grenzen zu zeigen. Insofern ist das die wirkliche Erfolgsmeldung des Tages, und den Verdienst können sich all jene in Halle anrechnen, die dazu beigetragen haben, diesen Tag zu einem erfolgreichen Tag zu machen. Diejenigen, die die Demonstration vorbereitet haben, diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass es eine Ressource und eine Infrastruktur gibt, aber auch diejenigen und vor allem auch diejenigen, die an den zahlreichen Demonstrationen, Festen in der Stadt teilgenommen haben und gezeigt haben, wofür sie einzustehen bereit sind. Und wir werden sicher auch so etwas wie eine Auswertung aus der Neonazi-Szene hören. Und ich fasse es in einem Satz zusammen. Dieser Tag war für die Nazis in Halle kein guter. Und das ist die gute Nachricht des Tages für die Zivilgesellschaft in dieser Stadt.
Halle bleibt Antifa-Hochburg, so titelte es das Nachrichtenportal Halle Spektrum. David Bekrich hat hier angeregt, sich die Faktoren genauer anzuschauen, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Er hat einige Faktoren angedeutet, zwei wären hinzuzufügen. Die Blockaden sind sicherlich ein wesentlicher Faktor gewesen. Doch man sollte sich auch nichts vormachen. Auch die Polizei hatte ihren Anteil daran, denn die beharrte konsequent darauf, die Neonazis vor Beginn ihrer Demonstration durchsuchen zu wollen. Die Nazis ihrerseits verweigerten sich dieser Vorkontrollen, was letztlich für die Polizei zum Argument für die Absage der Demonstration wurde. Aber ein weiterer Faktor sollte nicht unterschätzt werden. Zahlreiche Antifas, die durch dezentrale Aktionen eine Situation schufen, die der Polizei nicht kontrollierbar schien, auch dieser Faktor hat zur Verhinderung des Nazi-Aufmarsches nicht unerheblich beigetragen. Die Verhinderung des Nazi-Aufmarsches war ein Erfolg, und es ist zu hoffen, dass dieser Tag für die Nazis insgesamt eine demobilisierende Wirkung hat. Allerdings, dieser Erfolg ist überschattet von einzelnen Zwischenfällen, bei denen sich die Nazis doch ausagieren konnten.
Drei Tage nach den erfolgreichen Protesten gegen den Nazi-Aufmarsch am 1. Mai in Halle ist es nun an der Zeit, sich mit den weniger erfreulichen Ereignissen des Tages zu befassen. Wie schon in den vergangenen Jahren in Saalfeld und Plauen kam es im Anschluss der gescheiterten Neonazi-Demonstration zu Angriffen auf vermeintliche Gegendemonstranten. Dass es sich dabei nicht nur um ein Phänomen des 1. Mai handelt, zeigt ein Blick auf andere rechte Großdemonstrationen der vergangenen Jahre. So griffen beispielsweise im Februar 2011 Dutzende Neonazis im Anschluss einer gescheiterten Demo in Dresden ein alternatives Zentrum mit Flaschen und Steinen an. Wie brenzlig es werden kann, wenn sich eine Versammlung mit hunderten teils militanten Neonazis auflöst, berichtet uns nun David Begrich vom Miteinander e.V.
Die Phase der Auflösung von Kundgebungen und Demonstrationen der Neonazi-Szene ist eine ganz entscheidende und aber auch gefährliche Phase, weil da so etwas wie Konfusion, Unübersichtlichkeit auf die Aggressionsbereitschaft der Neonazis trifft, die offenkundig sehr frustriert davon sind, dass sie jedenfalls bislang in Halle nicht bekommen haben, was sie wollten.
Der wohl heftigste Angriff ereignete sich laut dem MDR Sachsen-Anhalt um kurz nach 15 Uhr in der Nähe des linksalternativen Zentrums in der Hafenstraße. Nachdem klar wurde, dass sich die Nazis an diesem Tag keinen Meter vom Bahnhof wegbewegen würden, entfernten sich mehrere kleine Grüppchen aus der Versammlung, um im Stadtgebiet auf Jagd nach vermeintlichen politischen Gegnern zu gehen. Eine Gruppe von Jugendlichen, die sich gerade zufällig in der Nähe der Hasi aufhielt, wurde aus zwei mit Nazis vollbesetzten Autos heraus zunächst mit Flaschen, Böllern und Pfefferspray angegriffen. Als die Autos anhielten, stieg einer der Angreifer mit einem Teleskopschlagstock bewaffnet aus und schlug damit mehrfach auf den Kopf eines jungen Mannes. Das Erstaunliche dabei ist, dass die mutmaßlichen Angreifer schon kurz zuvor für eine Eskalation am Hauptbahnhof sorgten. Zusammen mit anderen Neonazis überwanden sie die Polizeisperre, um Gegendemonstranten anzugreifen. Doch obwohl diese mit Flaschen warfen und direkt auf Leute losgingen, wurden sie nicht von der Polizei in Gewahrsam genommen. Wie die Demo-Beobachtung Leipzig in ihrer Pressemitteilung bekannt gab, kesselte die Polizei im Anschluss nicht nur ca. 20 Nazis, sondern auch eine kleine Zahl Gegendemonstranten und Journalisten ein. Nachdem der Wanderkessel über die Delitzscher Straße in die Freienfelder Straße geleitet wurde, separierte die Polizei die beiden Lager und löste den Kessel auf. Nachdem zunächst die Gegendemonstranten und Journalisten entlassen wurden, führte die Polizei die Nazis in eine Parallelstraße, um diese ebenfalls wieder freizulassen. Kurze Zeit später zog das Polizeiaufgebot gänzlich unvermittelt ab und sorgte somit nicht nur für eine enorme Gefährdung der Journalisten und Gegendemonstranten, sondern auch dafür, dass sich ein Teil der Nazis nun völlig frei in Richtung der Hasi bewegen konnten, um dort unbehelligt Menschen anzugreifen. Für uns ist völlig unklar, warum die Polizei eine Gruppe von aggressiven Neonazis einfach so wieder freigelassen hat und wie es diese Gruppe geschafft hat, völlig unbehelligt zur Hasi zu gelangen, um dort den nächsten Angriff auf vermeintliche politische Gegner durchzuführen. Die Polizei muss sich zumindest den Vorwurf gefallen lassen, dass ihr Einsatzkonzept mit Blick auf eine koordinierte Abreise der Nazis nicht aufgegangen ist. Mit ein bisschen mehr Weitsicht und einem konsequenteren Einschreiten gegen die schon mit Gewalt aufgefallenen Nazis hätte dieser Angriff verhindert werden können. Doch da Antifaschismus nun mal nicht die Aufgabe der Polizei ist, heißt es noch mehr darauf zu achten, sich auf die An- und Abreise solcher Gegenaktivitäten vorzubereiten. Vernetzt euch, bildet Bezugsgruppen, macht euch Zugtreffpunkte aus und passt aufeinander auf.
Und passt auf, dass Halle auch künftig Antifa-Hochburg bleibt. Mit Blick auf den vergangenen Montag ist aber auch zu fragen, was bedeutet das letztlich? Welche gesellschaftliche Dimension steckt dahinter, wenn 3000 höchst unterschiedlich motivierte Menschen gegen 400 Neonazis demonstrieren? 400 Neonazis, die in ihrer vulgär-nationalsozialistischen Ausrichtung und ihrem Brutalo-Style ein einfaches Feindbild abgeben? Wäre es gelungen, 3000 Menschen zu mobilisieren, wenn es darum gegangen wäre, gegen die AfD zu demonstrieren? Wäre es gelungen, 3000 Menschen zu mobilisieren, wenn es darum gegangen wäre, eine Sammelabschiebung zu verhindern? Oder wäre es gelungen, 3000 Menschen zu mobilisieren, wenn es darum gegangen wäre, gegen Hartz IV und soziale Enteignung zu demonstrieren? Oder gar zu mobilisieren für eine ganz andere Gesellschaft jenseits von Leistungszwang, Autoritarismus und Klassenspaltung? Zu mobilisieren gegen eine Gesellschaft, in der Neonazis beileibe nicht das einzige Übel sind? Es sind Fragen, die offen bleiben und die eine umso größere Geltung haben sollten, wenn nach diesem symbolischen Tag sich nun wieder Alltag einfindet. Und außerdem, es lohnt sich immer auch der Blick über den einzelnen Stadtrand hinaus, nach Gera zum Beispiel.
Wie schon erwähnt, wollen wir uns auch etwas näher mit dem Aufmarsch der Neonazis in Gera beschäftigen. Für diese Woche Montag rief die neonazistische Partei Der Dritte Weg zu einer Demonstration auf, die unter dem Motto Kapitalismus zerschlagen stand. Mehr als 450 Neonazis aus ganz Deutschland, darunter auch viele Mitglieder vom Dritten Weg, folgten diesem Aufruf. Gegründet wurde die Neonazi-Partei 2013 von Klaus Armstroff und anderen Nationalisten, welche sich von der NPD abgewandt hatten. Armstroff ist der ehemalige NPD-Kreisvorsitzende von Heidelberg. Weitere Gründungsmitglieder stammen aus dem Freien Netz Süd. Das Freie Netz Süd ist ein Zusammenschluss von Nationalisten aus Bayern, welche dem Spektrum der freien Kameradschaften zuzuordnen sind. Dieses Netz ist mittlerweile schon verboten. Ein Aktivist von den Gegenprotesten, welcher auch beim Vorbereitungskreis der Aktion Gera Auffühlen organisiert ist, erklärt, wofür der dritte Weg steht.
Die geben sich ja antikapitalistisch und wollen ja sowas wie einen sogenannten deutschen Sozialismus verkörpern. Aber eigentlich, wenn man genau hinguckt, richtet sich das vor allem gegen die freiheitliche Gesellschaft, gegen die Pluralität der Lebensentwürfe. Und der dritte Weg ist da eben auch sehr nah am historischen Nationalsozialismus, wenn man dann dort davon spricht, dass man irgendwie die Persönlichkeit fördern und fordern will, allerdings nur, damit der Einzelne Schaffenskraft fürs Volk hat und dieses ganze ideologische Fragmente aus der Nazizeit. Also das ist so ein faschistischer Volksgedanke mit einem starken Staat, in dem der Einzelne nichts wert ist. Und man spricht da so von der Erhaltung und Entwicklung der biologischen Substanz des Volkes. Also das ist sehr nah an diesen Herrenrassewahn des Dritten Reiches. Das trägt man halt nicht so nach außen, sondern man macht so ein bisschen auf sozialen Kümmerer zum Teil auch, also dort, wo die ein Bürgerbüro haben, und versucht da wirklich auch, bei frustrierten Bürgern so ein bisschen mit anzudocken, mit diesem scheinbaren Antikapitalismus, aber eigentlich hat es damit nicht viel zu tun.
An der Demonstration vom Dritten Weg beteiligten sich dieses Jahr deutlich weniger Neonazis als noch im Jahr zuvor in Plauen. Dies liegt jedoch eher an der inneren Zerstrittenheit der Neonazi-Szene in Deutschland. In den letzten 6 Jahren fiel immer wieder eine Distanz zwischen den Gruppen in der Szene auf. Trotzdessen ist der Dritte Weg keineswegs zu unterschätzen, denn er ist ein militantes und elitäres Netzwerk, welches laut Antifa-Gruppen auch aus rechtsterroristischen Gruppen rekrutiert. Es ist immer wieder notwendig, sich an Gegenprotesten zu beteiligen, wenn Neonazis aufmarschieren. So engagierten sich auch mehrere Gruppen am vergangenen Montag in Gera gegen die Neonazi-Demonstration. Das bürgerliche Bündnis Herz statt Hetze als auch der antifaschistische Vorbereitungskreis Das Hinterland Auffühlen mobilisierten für den Gegenprotest. Juliane Nagel, die im Stadtrat in Leipzig für die Partei der Linken sitzt, war auch am Montag in Gera vor Ort und erzählt uns von ihrem Eindruck auf der Demonstration.
Wirklich überraschend begann der Tag mit einer sehr, sehr hohen Teilnehmerzahl bei der antifaschistischen Demonstration in Gera. Das wurde, also ich komme ja nicht aus Gera, aber mir wurde das schon als eine sehr krasse Zahl beschrieben, nie vorher da gewesen. Es waren wohl bis zu 800 Teilnehmende. Das Problem, die Demo sollte eigentlich halb 10 starten, ist aber erst 10:30 losgegangen und ist dann in die Situation gekommen, dass sie ihre Route nicht mehr laufen konnte. Das war aber mit dem Ordnungsamt vorher so abgestimmt, weil ein Stück der Antifa-Route mit der Route des Dritten Weges sozusagen übereingestimmt hätte. Darum musste die Antifa-Route nach 1,5 Kilometern schon sozusagen unterbrochen werden und hat sich dann faktisch auch aufgelöst. Der Dritte Weg hat sich dann da in Höhe und Sichtweite gesammelt, ist im Endeffekt, glaube ich, auf 400, 450 Teilnehmende gekommen. Immerhin noch, im letzten Jahr waren es ja 800 in Plauen gewesen. Und von da an sozusagen begann dann eher auch vor dem Hintergrund dessen, dass die Nazi-Route nicht wirklich veröffentlicht, nicht wirklich transparent gemacht war im Vorfeld, begann so ein bisschen das Laufen durch die Stadt. Und es ist einer Gruppe von im Endeffekt fast 200 Leuten doch gelungen, einen Platz zu blockieren, der immerhin dazu geführt hat, also die Blockade konnte dann stehen bleiben oder sitzen bleiben, dazu geführt hat, dass der Dritte Weg zumindest eine kleine Verschiebung der Route in Kauf nehmen konnte. Ansonsten hat, und ich würde da vor allem sozusagen der intransparenten Informationspolitik der Stadt auch die Schuld geben, hat der Dritte Weg seine Route weitestgehend ungestört passieren können. Also ich kenne das aus Sachsen. In Dresden war das wirklich jahrelang so, auch in Bezug auf den 13. Februar, dass da Schloss sozusagen geheime Verschlusssache aus so einer Demo-Anmeldung gemacht wurde. Aber ich denke schon, also diese Transparenz muss jetzt in Gera auch eingefordert werden. Das ist die Basis dafür, dass auch zum Beispiel wieder ungehorsam, dass zivilgesellschaftlicher Prozess effektiv und zielgenau auch agieren kann. Das ist das, was ich tatsächlich am stärksten dort machen würde. Ansonsten war eigentlich zu bemerken, dass auch bei der Antifa-Demo relativ breite Spektren, also auch die Bürgerbündnisse aus Thüringen. Thüringen ist ja ein bisschen bekannt dafür, ne? Jena, Apolda, Saalfeld und so weiter sind da heute angereist. Das war eigentlich ziemlich cool, aber genau, die Kritik geht vor allem an das Ordnungsamt in Gera tatsächlich.
Nicht nur Juliane Nagel, sondern auch die Bürgerbündnisse, die zum 1. Mai in Gera aufriefen, kritisierten das Vorgehen der Stadt als Versammlungsbehörde, weil diese ja die Route der Nazis bis zuletzt unter Verschluss hielten. Dadurch konnte ziviler Ungehorsam nur schwer im Vornherein geplant werden, um den Marsch der Neonazis dann effektiv zu verhindern. verhindern. Die Landespolizei von Thüringen war mit 2 Hundertschaften in Gera vor Ort und erhielt dabei Unterstützung aus Sachsen sowie aus Bayern. Bei der Begleitung der Demonstration vom Dritten Weg war das Polizeiaufgebot laut Angaben auch recht gering. Die Polizei ging gegen die Neonazis nicht vor. Dafür kam es zu mehreren Personenkontrollen bei den Gegendemonstranten. Die Neonazis hatten viele Freiheiten, wodurch anwesende Journalisten bedrängt und behindert wurden bei ihrer Arbeit. Juliane Nagel schildert ihren Eindruck vom Montag, was den Polizeieinsatz angeht.
Ich war heute früh sehr überrascht, als ich 6. Polizei gesehen habe, die doch nochmal auch vor Ort mir einen Zahn härter sozusagen agiert hat oder agieren wollte, Leute rausgezogen hat, als die Thüringer Polizei zum Beispiel. Was ich aber gehört habe, ich war nicht selber dort, ist, dass die Blockade, der Blockadeversuch in der Clara-Zetkin-Straße, der ja dann sitzen bleiben konnte, am Anfang sehr hart auch beantwortet wurde. Leute wurden dort weggezerrt, zusammengetrieben. Pfefferspray ist, glaube ich, nicht zum Einsatz gekommen, aber doch körperliche Gewalt. Im Endeffekt konnte die Blockade dann aber sitzen bleiben. Das war sozusagen die krasseste Erlebniswelt von Menschen, die heute mit Polizeigewalt zu tun hatten. Und ansonsten gab es das Klassische, dass Menschen, weil sie angeblich vermummt waren, sozusagen dann am Ende auch vor allem aus dem Szenario herausgezogen und noch Identitätsfeststellungsmaßnahmen unterzogen wurden. Das ist jetzt erstmal die Bilanz, die ich nennen kann. Also der geglückte Blockadeversuch hatte mit Polizeigewalt zu tun und ansonsten hat es weitestgehend gefehlt. Aber ich glaube eher in Anbetracht der Situation, dass wenig anderes sozusagen tatsächlich zum Zuge kam an Aktionsformen.
Der Neonazi-Aufmarsch des Dritten Weges konnte trotz Blockadeversuchen leider nicht verhindert werden. Es kam nur zu einigen Verzögerungen der Demonstration. Die Geheimhaltung der Route ist sicherlich ein Grund für den Ausgang am Montag, jedoch nicht der einzige. Die Wahl auf Gera und auch die Mobilisierung in andere Städte, wie zum Beispiel bei der Demo hier in Halle, haben es erschwert, alle Nazi-Aufmärsche zu verhindern. Man sollte nicht ein zu positives Resümee nach diesem Tag in Gera ziehen. Dennoch einen solidarischen Gruß natürlich an die Gegendemonstranten, die sich am vergangenen Montag gegen den Dritten Weg engagiert haben. Es kommt jetzt auch darauf an, dass man den Nazis das ganze Jahr über zeigt, dass man ihrer Propaganda entschlossen entgegentritt.
Der 1. Mai in Halle und Gera, das waren Tage, an denen es darum ging, Nazis daran zu hindern, die Öffentlichkeit zu besetzen. Der 1. Mai, das war immer der Idee nach aber nicht nur ein Tag der Defensive, sondern auch ein Tag der antikapitalistischen Offensive. Was immer man von solcherlei Traditionsbildung hält, es lohnt sich vielleicht ein Blick darauf, was am 1. Mai sonst so los war. So haben etwa in Hamburg etwa 2500 Menschen demonstriert unter dem Motto »Krieg und Krise haben System, G20 entern, Kapitalismus versenken«. Bis auf kleinere Scharmützel mit der Polizei soll es dort zu keinen Zwischenfällen gekommen sein. In Berlin nahmen etwa 8000 Menschen an der revolutionären 1. Mai-Demo teil, in diesem Jahr zum ersten Mal ohne Demo-Anmeldung. Auch hier nur kleinere Scharmützel und glaubt man einem zynischen Kommentar des Hate-Magazins, soll es nicht über das übliche Szene-Schaulaufen hinausgegangen sein. Anders dagegen in Istanbul, wo die Situation freilich eine gänzlich andere ist. Obwohl in Istanbul eine Demonstration im Vorfeld verboten worden war, versuchten mehrere hundert Demonstranten zum Taksim-Platz zu gelangen, jenen Platz, auf dem im Jahr 2013 mehrere Monate lang große Proteste gegen die türkische Regierung stattgefunden hatten. Am 1. Mai war die Polizei in Istanbul jedoch gewappnet und ging mit aller Härte gegen die Demonstranten vor. Etwa 30.000 Polizisten sollen im Einsatz gewesen sein, das Resultat dieses Polizeieinsatzes: ein Toter auf Seiten der Demonstranten. Im Nachhinein kolportierte die Polizei, Molotow-Cocktails und Handgranaten sichergestellt zu haben. Angesichts der derzeitigen Methoden der türkischen Regierung ist die Frage, was daran wirklich wahr ist. In Ankara haben 6000 Menschen an der 1. Mai-Kundgebung teilgenommen. Heftige Ausschreitungen gab es am 1. Mai in Paris. Während die Faschistin Marine Le Pen und der Sozialdemokrat Macron für Stimmen bei der angehenden Stichwahl warben, demonstrierten zumeist Jugendliche sowohl gegen Le Pen als auch gegen Macron. Als die Pariser Mai-Demonstration eskalierte, warfen Demonstranten Molotow-Cocktails und andere Wurfgegenstände auf Polizisten. Auch in den USA gab es zahlreiche Mai-Demonstrationen, so etwa in New York und in San Francisco. Die Demonstrationen dort richteten sich vor allem gegen die restriktive Einwanderungspolitik Donald Trumps, aber auch gegen zu niedrige Löhne und gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Bei einer Mai-Demonstration in Portland soll es ebenfalls zu Ausschreitungen gekommen sein. Dort soll die Demo vor allem vom anarchistischen Milieu geprägt gewesen sein. Zur Sache ging es schließlich auch in Griechenland, dort allerdings auf einer anderen Ebene. Dort gab es am 1. Mai einen landesweiten Generalstreik. In großen Teilen stand der öffentliche Nahverkehr still und auch Eisenbahner und Seeleute nahmen an diesem Ausstand teil. Diese Streikaktionen richteten sich vor allem gegen die Kürzungen von Löhnen und Renten. Wir leisten Widerstand gegen den Abbau des Sozialsystems, war auf einigen Bannern zu lesen. Außerdem wurde gegen Rassismus und für ein Ende der Kriege demonstriert. Nimmt man all das zusammen, dann war schon einiges los am 1. Mai international. Es hat auf verschiedenen Ebenen rumort. Auch wenn der 1. Mai letztlich immer nur ein einzelner symbolischer Tag bleibt, eine Kontextualisierung wäre interessant. Und die liefert eventuell eine Umfrage unter dem Titel Generation What? Eine Umfrage, die in 13 europäischen Ländern unter Jugendlichen durchgeführt wurde. Würdest du an einem weitreichenden Aufstand gegen die Regierung teilnehmen, wenn er in den nächsten Tagen oder Monaten ausbrechen würde? Das war eine der gestellten Fragen. Und das erstaunliche Ergebnis? Über die Hälfte der 18- bis 34-Jährigen hat diese Frage mit Ja beantwortet. Zusammengefasst ließe sich sagen, die europäische Jugend ist desillusioniert und bereit, an einer Massenrevolte teilzunehmen. Angeführt wird die Statistik von Griechenland, wo 67% zum Aufstand bereit wären. Deutschland steht mit 37% an vorletzter Stelle. Stellt sich natürlich die weitergehende Frage, welche Gründe geben diese Jugendlichen an für ihre Bereitschaft zum Aufstand? Fraglich, was bei einer solchen Frage herauskommen würde. Unabhängig davon, es steht eine europaweite Verständigung über genau diese Gründe an. Und dazu können vielleicht die freien Radios ihren Beitrag leisten. Mit solchen Gedanken verabschiede ich mich aus den Antifa-News.